und herzlich willkommen hier bei Signals for Life. Jetzt im November, ich glaube, alle hatten irgendwie ihre Herbstferien und ich hoffe, alle sind erholt und konnten sie genießen und Herbstwetter ist jetzt definitiv angekommen. Ich habe vor ein paar Wochen noch Bilder aus München gesehen, wo die Leute noch in Bikini sich gesonnt haben. Hier in Kiel ist es schon lange, lange nicht mehr möglich. Aber ich freue mich jetzt, dass wir uns heute mit einem Thema beschäftigen, was wir schon mal hatten, mit dem Vorhofflimmern. Und trotzdem uns dem Ganzen heute mal ganz anders nähern. Ich freue mich auf unsere Gäste, Herr Lüken und Herr Zink. Schön, dass Sie heute da sind. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und würde Sie einfach zu Beginn bitten, sich kurz mal vorzustellen. Herr Lüken, hallo.
Ja, ich heiße Markus Lüken. Ich bin Oberingenieur und Arbeitsgruppenleiter am Lehrstuhl für medizinische Informationstechnik in Aachen an der RWTH und beschäftige mich an der RWTH mit der medizinischen Messtechnik und Signalverarbeitung hauptsächlich.
Vielen, vielen Dank. Und dann haben wir hier noch Herrn Zink. Hallo auch an Sie.
Ja, hallo, Frau Schnorr. Vielen Dank für Ihre Einladung. Mein Name ist Matthias Zink. Ich bin 41 Jahre alt, komme aus Süddeutschland, bin in Offenburg geboren, habe in der Ruhr-Universität Bochum studiert und arbeite jetzt seit 2009 als Kardiologe an der RWTH Aachen, am Universitätsklinikum RWTH Aachen. Ich habe mich in meinem Fachbereich der Kardiologie auf die Rhythmologie spezialisiert und mein klinischer Schwerpunkt sind Herzrhythmusstörungen mit der Implantation von aktiven kardialen Geräten. Das kennen wir landläufig als Herzschrittmacher oder Defibrillatoren. Und die interventionelle Behandlung von Herzrhythmusstörungen als invasive Elektrophysiologie bekannt. Und mein wissenschaftlicher Schwerpunkt ist die kardiale Elektrophysiologie mit der elektrischen Signalanalyse. Und ganz im Speziellen geht meine Arbeit um das Vorhofflimmer-Screening.
Wunderbar. Ich habe jetzt vor kurzem mal den Wunsch gehört, das haben wir nämlich, ich glaube, schon anderthalb Jahre nicht mehr gemacht, dass wir uns doch nochmal wieder spezifischer damit auseinandersetzen, was überhaupt die einzelnen Fachbereiche sind und was man überhaupt dort alles machen kann, bevor wir uns dann damit beschäftigen, was Sie denn beim Vorhofflimmer-Screening quasi miteinander verbindet und was Ihre besondere Forschung überhaupt ist. Deshalb bleiben wir gleich bei Ihnen, Herr Zink. Was ist denn nochmal ganz konkret Kardiologie, Ihr Fachbereich? Was versteht man darunter? Was machen Sie denn alles so?
Also die Kardiologie behandelt die Diagnostik und Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen. Und der spezielle Bereich Vorhofflimmern wird in dem Teilbereich Rhythmologie behandelt. Hier geht es um Herzrhythmusstörungen, wie der Name schon vermuten lässt. Andere Teilbereiche in der Kardiologie wären beispielsweise Bildgebung oder die Behandlung von strukturellen oder ischämischen Herzerkrankungen, also ein Herzinfarkt oder Herzklappenerkrankungen beispielsweise. Prinzipiell geht es darum, dass das Herz ein großer Muskel ist und die Hauptaufgabe des Herzens darin besteht, Blut in den Körper zu pumpen. Das Herz ist eingeteilt in vier Herzkammern, zwei obere und zwei untere. Die oberen nennt man Vorhöfe oder Atrium oder Atria als Mehrzahl und die unteren Hauptkammern oder Ventrikel. Und im Prinzip kommt auf der rechten Seite das sauerstoffarme Blut des Körpers an, wird von der rechten Herzhälfte in die Lunge weitergepumpt. Dort reichert es sich mit frischem Sauerstoff an, strömt zur linken Seite zurück und von dort wird es in den ganzen Kreislauf verteilt. Diese ganze Arbeit wird durch elektrische Impulse gesteuert. Hier gibt es einen natürlichen Taktgeber, das ist der sogenannte Sinusknoten. Das ist praktisch unser Dirigent oder unser Gaspedal, der kann auf innere und äußere Reize reagieren. Wenn wir entspannt sind, ist er sehr langsam, also nur im Standgas unterwegs und haben wir eine aufregende Situation oder strengen uns körperlich an, dann kann der den Herzschlag beschleunigen. Und von dort aus wandern elektrische Impulse über das sogenannte spezifische Reizweiterleitungssystem über das Herz. Kann man sich vorstellen wie Nerven, die durch den Herzmuskel ziehen. Und diese Nerven bzw. dieser Taktgeber kann auch natürlich Fehlfunktionen haben. Entweder kann zu langsam agieren, oft durch degenerative Prozesse oder Medikamente. Oder er ist zu schnell, was dann sich letztendlich in Herzrhythmusstörungen äußert. Und diese Herzrhythmusstörungen teilt man ein in Bradykarde, das sind langsame, und Tachykarde, das sind schnelle Herzrhythmusstörungen. wobei es von den jeweiligen Rhythmusstörungen gutartige, also benigne gibt und maligne, das sind ja gefährliche Herzrhythmusstörungen, wobei gutartige Rhythmusstörungen etwas euphemistisch ist. Also man freut sich natürlich nicht, wenn man eine gutartige Rhythmusstörung hat. Das heißt aus medizinischer Sicht, dass keine unmittelbare Lebensbedrohung besteht. Und die Behandlung und Erkennung dieser Herzrhythmusstörung ist eben ein wichtiger Aspekt von meiner klinischen Arbeit. Und hier ist das Vorhofflimmern die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung, unter der insbesondere auch die westliche Bevölkerung zu leiden hat. Man geht in Europa von einem Lebenszeitrisiko für über 55-Jährige von ungefähr einem Drittel aus. Weltweit gibt es über 50 Millionen Betroffene. Allein in der Europäischen Union sind es ungefähr 8 Millionen. Und man geht davon aus, dass es sich bis 2060 annähernd verdoppeln wird. Insbesondere Ältere sind von dieser Erkrankung betroffen. Und Vorhofflimmern geht auf multiple Risikofaktoren zurück. Manche davon sind beeinflussbar, andere sind nicht beeinflussbar. Nicht beeinflussbare Risikofaktoren sind beispielsweise das Alter, das natürlich ständig zunimmt, oder auch das biologische Geschlecht. Und beeinflussbare Risikofaktoren sind beispielsweise der Diabetes mellitus, eine Blutzuckererkrankung oder ein Bluthochdruck, aber auch exzessiver Sport oder gar kein Sport, Alkohol und noch andere Dinge, die eben auch der Patient und der Arzt durchaus mit interventionellen und medikamentösen Maßnahmen beeinflussen kann. Vorhofflimmern an sich ist dadurch charakterisiert, dass es anfallsartig, insbesondere am Anfang, auftritt. Wir nennen das paroxysmal, das heißt, es beginnt und endet von alleine und geht irgendwann in einen permanenten Zustand über, den auch der Arzt nicht mehr unterbrechen kann. Dazwischen gibt es noch eine Zwischenstufe, wo es eben alleine beginnt und durch medizinische Maßnahmen aber die laufende Herzrhythmusstörung noch unterbrechbar ist. Die Symptomatik für die Patienten reicht von asymptomatisch. Also manche Patienten laufen durch das Leben und bekommen gar nicht mit, dass sie eine Herzrhythmusstörung haben. Man geht ungefähr davon aus, dass es durchaus ein Drittel bis die Hälfte sein kann, wobei es hier erwartbar natürlich eine hohe Dunkelziffer geben kann, bis hin zu stärksten Symptomen, wo die Patienten wirklich Angst um ihr Leben haben. Und typischerweise macht so eine Herzrhythmusstörung keine Schmerzen. Die häufigste Symptomatik ist eigentlich ein starkes Herzklopfen, wir nennen es Palpitationen. Und durch den schnellen und unregelmäßigen Herzschlag, mit dem das Vorhofflimmern oft einhergeht, kommt es zu einer schlechteren Verteilung des Bluts, also des Sauerstoffs im Körper. Und hierdurch entsteht dann eine Leistungsschwäche, Schwindel, Luftnot, Beklemmungs- und Angstgefühle. Und wenn das Vorhofflimmern nun länger anhält, dann kommen noch weitere Folgeerkrankungen dazu, die zum Beispiel mit einem strukturellen Remodeling, also einem strukturellen Umbau des Herzmuskels einhergehen, was letztendlich in einer Herzschwäche münden kann. Langfristig kann es auch zu einer demenziellen Entwicklung führen, das Vorhofflimmern. Und als größtes Risiko ist der sogenannte Schlaganfall oder der Stroke assoziiert. Das kommt durch den nicht mehr laminaren Fluss des Blutes durch das Herzen. Hier entstehen durch Turbulenzen und durch andere Faktoren kleine Blutgerinnsel. Wenn sich diese lösen und aus dem Herzen herauswandern, können die in das Gehirn oder in andere Endorgane kommen und dort zu einer Durchblutungsstörung führen, was unmittelbar auch bis hin zur letalen Komplikation eine Folge haben könnte. Diese Behandlung des Schlaganfalls, indem man Vorhofflimmern behandelt, hat deshalb einen zentralen Aspekt in der ganzen Rhythmologie. Aber auch Folgeerkrankungen, wie ich sie gerade eben genannt habe, Demenz und Herzschwäche spielen immer mehr eine Rolle. Ja.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, wer in der letzten Doppelfolge noch mal Fragen hatte, genau zu Herz und auch Vorhofflimmern, der hat spätestens hier jetzt, glaube ich, die letzten Fragen beantwortet bekommen. Herr Lüken, jetzt sind Sie ja auf der Gegenseite. Also bevor wir uns jetzt genau Ihr Vorhofflimmer-Screening anschauen, Sie haben ja schon gesagt, Oberingenieur in der Medizintechnik. Was heißt das? Was bedeutet das? Was machen Sie denn überhaupt den lieben langen Tag?
Ja, gute Frage. Also ich beschäftige mich inhaltlich, habe ich gerade schon gesagt, sehr abstrakt mit Messtechnik und Signalverarbeitung in der Medizintechnik. Tatsächlich ist mein Schwerpunkt bei der unauffälligen Vitalparametermessung. Das heißt, wir untersuchen unterschiedliche Methoden, wie wir möglichst, ohne dass der Patient, die Patientin es merkt, die Vitalparameter, also Herzschlag, Atemrate, Herzrate, Atemrate, darüber hinaus noch Temperatur, Sauerstoffsättigung, Blutdruck und so weiter zu messen. Und wie gesagt, das mit Methoden, die es möglichst nicht dem Patienten anmerken lassen. Das heißt, man kennt dieses gewöhnliche Setup aus dem Krankenhaus, vom Patientenbett, von Patienten, die auch tatsächlich überwachungspflichtig sind. Das heißt, meinetwegen ein EKG-Gerät auf der Kardiologie höchstwahrscheinlich dann angeschlossen haben, das über Elektroden an den Patientenkörper aufgebracht wird. Im Normalfall sind das 3 bzw. 4 Elektroden. Das können dann aber auch beim 12-Kanal-EKG noch mehr Elektroden sein. Das ist für den Patienten oder für die Patientin dann eben relativ, ja, also nervig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon sehr auffällig, dass man an diesem Gerät hängt. Und wir versuchen das jetzt mit unterschiedlichsten Methoden zu umgehen, dass wir darauf angewiesen sind, Elektroden an den Körper des Patienten anzubringen. Und das, oder erstmal Sensoren an den Körper des Patienten anzubringen. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten zu, die wir bei uns untersuchen. Die sind erstmal grob unterteilt in Nahfeldsensoren, würde ich jetzt mal sagen, und Fernfeldsensoren. Nahfeldsensoren heißt, wir haben einen Kontakt zum Patienten. Also man könnte theoretisch merken, dass die Sensoren da sind. Aber wir versuchen, die Sensoren so zu verstecken am Körper des Patienten, dass sie eben nicht wirklich merkbar sind. Dazu zählen zum Beispiel das kapazitive EKG. Das heißt, wir messen mit einem ähnlichen Messszenario wie das konventionelle EKG, nur dass die Elektroden, die wir nutzen, nicht konduktiv sind. Das heißt, diese Klebeelektroden, die auf den Körper des Patienten geklebt werden und dann mit Kabeln an das Gerät angeschlossen, sondern es sind Elektroden, die in der Matratze meinetwegen versteckt sind und durch den Matratzenbezug hindurch das EKG messen können. Also die elektrische Aktivität, die vom Herzen ausgelöst wird, beziehungsweise die sich über das Herz eben ausbreitet und zu einer Kontraktion des Herzens führt, die können wir aufnehmen durch diese kapazitiven Elektroden beispielsweise. Dann gibt es so andere Methoden. Das ist eine optische Methode, die Photoplethysmographie. Die kennt man eventuell auch aus dem Krankenhausumfeld. Das ist dieser optische Sensor, den man normalerweise auch zur Sauerstoffmessung am Finger trägt. Das ist dann die Pulsoximetrie. Das ist im Prinzip eine Diode, eine Leuchtdiode, also eine Lichtquelle, die durch den Finger hindurch scheint und auf der anderen Seite die Amplitude des hindurchstrahlenden Lichtes wieder aufgenommen wird. Und dadurch können wir eben auch den Puls oder die Herzrate bestimmen. Das Gleiche kann man auch reflektiv machen. Das heißt, wir haben die Lichtquelle und den Sensor auf der gleichen Seite und strahlen dann meinetwegen am Rücken des Patienten, wenn der Patient oder die Patientin im Bett liegt, am Rücken des Patienten in den Körper rein und messen das reflektierte Licht des Körpers. Auch dadurch können wir eben den Puls aufzeichnen und die Herzrate bestimmen. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, das ist die sogenannte Ballistokardiographie, die darauf basiert, dass das Herz ja eben nicht nur elektrisch angeregt wird und dadurch ein elektrisches Signal erzeugt wird, was wir nach außen hin messen können, sondern eben auch eine Kontraktion hervorgerufen wird. Und diese Kontraktion führt zu einer Erschütterung des Körpers sozusagen, deswegen dieses ballistokardiographische Signal erzeugt wird. Und auch das Signal können wir mit unterschiedlichen Sensoren wiederum aufzeichnen. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn die in der Matratze integriert sind, sehr unauffällig für den Patienten und unmerklich für den Patienten sind. Das sind die 3 etwas größeren Gebiete, die sich mit dem im Nahfeld des Patienten irgendwie aufhalten können, oder die 3 großen Methoden, die sich da aufhalten können. Dann gibt es im Fernfeld des Patienten gibt es noch weitere Methoden, zum einen kamerabasierte Methoden. Das heißt, wir nutzen gewöhnliche RGB-Kameras beispielsweise oder auch speziellere Kameras, wenn wir in speziellen Wellenlängenbereichen messen wollen bzw. müssen. wie das bei der Bestimmung der Sauerstoffsättigung beispielsweise der Fall wäre. Und mit diesen Kameradaten kann man ähnlich wie das bei der Photoplethysmographie auch funktioniert, den Pulsschlag ermitteln. Das heißt, es fällt ein Licht auf den Patienten ein, das ist das umgebende Licht, das Ambient Light, und wird reflektiert. Und das reflektierte Licht, das nehmen wir eben mit einer gewöhnlichen Kamera auf. Und durch die Variation der optischen Eigenschaften der Hautoberfläche durch die Durchblutung können wir eben messen, wie die Pulsrate gerade ist, wie die Durchblutung gerade ist, und darauf wieder auf die Herzrate zurückschließen. Das ist eine Methode, dann gibt es Methoden zur Bestimmung des Herzschlags, dann gibt es andere Methoden, die zur Bestimmung der Atemrate noch genutzt werden. Auch da kann man wieder unterscheiden zwischen Fernfeld- und Nahfeldsensorik. In der Nahfeldsensorik nutzen wir gerne die Magnetinduktion oder magnetische Induktion. Das ist im Prinzip ein Magnetfeld, das durch die Modulation der Atmung, also im Prinzip des Luftgehalts innerhalb der Lunge, der eine andere magnetische Eigenschaft hat als das Lungengewebe selbst, dazu führt, dass wir ein Messsignal erreichen, das mit der Atmung moduliert wird. Und daraus eben im Nahfeld des Patienten mit dieser magnetischen Einkopplung ganz gut die Atmung extrahieren können. Im Fernfeld gibt es dann auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die da sehr bekannt ist, ist das Radar. Das ist also eher eine eindimensionale Messtechnologie, die uns durch die Bewegung des Thorax mit der Atmung ein Atemsignal erzeugt. Das Gleiche können wir auch im Bildbereich machen. Das heißt, auch mit der Kamera können wir die Körperbewegung verfolgen und daraus dann eben das Atemsignal extrahieren. Und die letzte Möglichkeit, die wir noch, oder eine weitere Möglichkeit, die wir noch untersuchen am Institut, das ist die Infrarotthermographie. Das ist auch eine spezielle Kamera, die in einem etwas langwelligeren Infrarotbereich sensitiv ist. Das heißt, diese Thermographiebilder, die kennt man eventuell aus dem Bereich der Hausdämmung beispielsweise. Das sind diese Wärmebildkameras, die ein Bild der Wärmeverteilung auf Oberflächen erzeugt. Und wir haben auch mit der Modulation der Atmung oder mit der Atemaktivität eine Modulation der Oberflächentemperatur hauptsächlich unterhalb der Nasen, also im Nasenbereich. Und auch darüber können wir die Temperatur extrahieren. Die Methoden, die wir aktuell untersuchen, die werden gerade in unterschiedlichen Konzepten validiert und in unterschiedlichen klinischen Settings evaluiert. Da haben wir beispielsweise ein Bett in der Geriatrie stehen, welches wir gerade mit unterschiedlichen Methoden ausstatten oder mit unterschiedlichen Messtechniken ausstatten, das zu validieren. Im Auto wurde da schon relativ viel ausprobiert. Auf der Notfallstation, da läuft jetzt gerade ein Projekt. Auf der Neonatologie haben wir schon seit vielen Jahren Projekte, in denen wir Inkubatoren mit Kameratechnik ausstatten, um da wesentlich angenehmer für die Neugeborenen oder Frühgeborenen Vitalparameter zu extrahieren. Und diese Methoden, da kommt es in meiner Arbeitsgruppe dann wieder ein wenig zusammen. Die Methoden, die wir nutzen, die haben alle die Problematik, dass sie sehr sensitiv sind gegenüber Rauschen und gegenüber Messartefakten oder Bewegungsartefakten. Und da gilt es dann eben, diese Signale irgendwie geschickt zusammenzuführen und Signalverarbeitung so anzuwenden, dass wir aus Fusion von mehreren Parametern oder von mehreren Messgrößen eben es erreichen, eine möglichst gute Abdeckung der Vitalparameterüberwachung zu erreichen. Das heißt, wir sind gar nicht darauf aus, dass eine spezielle Messmethode so weit zu perfektionieren, dass wir eine hundertprozentige Überwachung haben. Das ist bei der Variation, die wir im Krankenhaus häufig sehen, also bei den unterschiedlichen Möglichkeiten, die es da gibt und unterschiedlichen Umwelteinflussfaktoren, die es da gibt, ist das so einfach gar nicht möglich. Das heißt, wir versuchen, eine möglichst große Bandbreite unterschiedlicher Sensorik zu implementieren in ein bestimmtes Szenario und da dann eben eine möglichst gute Abdeckung der Vitalparameterüberwachung zu erreichen.
Jetzt sind wir ja in Aachen. Ich habe jetzt zwei Fragen. Einmal, wie Sie natürlich jetzt zusammengekommen sind. Aber ich gehe davon aus, dass es der Standort quasi mit sich bringt, dass da schon gewisse Überschneidungen vorhanden sind. Hier im Podcast haben unsere ZuhörerInnen schon, glaube ich, alles Mögliche erlebt. Von über die Europagrenzen hinweg sucht man sich dann dementsprechende ExpertInnen, die das Team verstärken. Oder eben, es gibt große Teams an einem Standort und diese forschen daran. War das quasi so gegeben? Sie sind da mehr oder weniger wie reingerutscht und dann war Herr Zink plötzlich da oder Herr Zink und Herr Lüken sind sich über den Weg gelaufen und dann hat das gepasst oder waren das quasi Arbeitsgruppen, die so schon bestanden und dann war es einfach der Weg, den man gehen musste und wollte natürlich. Wie ist es bei Ihnen, Herr Zink?
Also ich habe bereits kurz nachdem ich in dem Krankenhaus angefangen habe zu arbeiten, hatte ich einen sehr motivierten Professor und Oberarzt, der mich ständig mit EKGs bombardiert hat und mich dazu ausgequetscht hat, was man denn da sehen könnte. Und wahrscheinlich habe ich ein paar richtige Antworten gegeben und er hat mich schnell in seine Arbeitsgruppe genommen. Und da bestand schon eine Forschungskooperation zu den Vorgängern von Herrn Lüken, mit denen ich erste Projekte Anfang der 2010er Jahre gemacht habe, eben Ballistokardiographie und Photoplethysmographie. Und die waren auch alle erfolgreich umgesetzt, aber ich war dann eine Weile im Ausland zur Forschung und habe dort auch Techniken der Signalanalyse gelernt und bearbeitet, die teilweise ganz anders waren und teilweise sehr ähnlich. Und eigentlich so das Erste, was ich gemacht habe, als ich wieder zurückkam an die Universitätsklinik, habe ich eigentlich bei meinen damaligen Kooperationspartnern angerufen, die mir dann die Nummer von Herr Lüken und seinem Kollegen gegeben haben, der jetzt nicht mehr in Aachen ist. Und da ist praktisch, sind die nächsten Projekte wie von selbst wieder entstanden. Also es waren aus meiner Sicht Synergismen, die auf der Hand lagen. Ich habe ein elektrisches System, das manchmal aus dem Takt gerät. Das zeigt sich in verschiedensten Signalen und die Kollegen aus der Informationstechnik, die können eben diese Signale aufzeichnen und gemeinsam können wir sie interpretieren.
Jetzt ist es für viele Leute, die quasi in den Startlöchern stehen, eine Forschungskarriere zu beginnen oder vielleicht auch für ZuhörerInnen, die heute eingeschaltet haben und gar nicht einen Forschungskontext mitbringen, oft ein bisschen abstrakt sich vorzustellen, wie man sich denn nun einen Forschungsalltag bei Ihnen beiden vorstellen kann. Also wie läuft das dann mit PatientInnen? Macht man das einfach so? Sind das PatientInnen, die sich quasi zur Verfügung stellen müssen und einer Studie teilnehmen? Und wie gehen dann Aufzeichnungen, die man in der Klinik macht, an Herrn Lüken? Was passiert denn dann? Von daher würde ich sagen, Herr Zink, nehmen Sie uns doch gerne mal mit auf eine fiktionale Forschungsalltagsreise und dann übernimmt Herr Lüken irgendwann, wenn es zu ihm geht.
Okay, also das ist ein sehr großes Thema, das man schnell oder sehr detailliert abhandeln kann. Also prinzipiell entsteht eine Forschungsfrage entweder aus bisherigen Erkenntnissen, wo man Lücken sieht, wo ich irgendwas habe, was ich wissen will, aber bisher nicht erkennen kann. Oder ich habe schon ein bestehendes System und habe eine Idee, wie man es besser machen kann. Mhm. Das ist vielleicht so eine meiner Hauptmerkmale als Arzt im Moment, dass ich eben die Lücke zwischen dem, was ein Patient hat und braucht, schließen kann zu dem, was der Ingenieur kann. Ich kann vielleicht das Medizinische erkennen und weiß ungefähr oder versuche zu verstehen, was die Ingenieure, zu was sie fähig sind. Und das sind oft sehr viele Dinge, die ich gar nicht alle intellektuell durchdringen kann, aber zumindest könnte ich mir ein Anwendungsgebiet darauf vorstellen. Und wenn ich dann so eine Forschungsfrage habe, da hatten wir jetzt, glaube ich, in letzter Zeit 2, 3 größere Projekte, trete ich eigentlich erstmal in Kontakt mit Herrn Lüken und wir diskutieren darüber, was denn möglich ist, ob das sinnvoll ist. Und manchmal gibt es da auch Vorbehalte, dass man jemanden erst davon überzeugen muss, dass es sinnvoll sein kann. Dann, man hat ja schon einen vollgepackten Arbeitsalltag und will on top nochmal vielleicht mehr wissen. Und das ist für jeden dann immer eine Abwägungssache, wie verteilt man seine verfügbare Zeit am Tag. Und nach einigen Diskussionen, wo man sich idealerweise committed hat auf ein Vorgehen, ist es dann eigentlich eher wieder an der medizinischen Seite zu schauen, kriegen wir das überhaupt regulatorisch hin? Das heißt, Gelder können oft paritätisch verteilt erwirkt werden, aber medizinisch haben wir natürlich verschiedene Fördermöglichkeiten, um die man sich bemühen kann und muss. Das heißt, es gibt Stiftungen oder Anträge, wo man schauen kann, wo könnte dieses Projekt reinpassen. Dann ist es oft kompetitiv. Das heißt, man bewirbt sich um ein Forschungsstipendium, ist dort im Wettbewerb mit anderen Forschungsgruppen, die ähnlich gute Ideen höchstwahrscheinlich haben. Das heißt, man muss einen stimmigen Antrag stellen, der auch dem Nicht-Experten klar macht, warum das notwendig ist oder sinnvoll, dass man diese Forschung macht. Wenn die Forschungsgelder zur Verfügung stehen oder meist schon parallel, wenn man das Gefühl hat, das könnte was werden, geht es um die Ethikantrag, um die Datenschutzgrundverordnung, um Sachen, die justiziabel oder wichtig sind für die Erlaubnis einfach. Ist es ethisch, was wir machen wollen an Forschung? Jetzt ist das Gute, in unserem Bereich machen wir erstmal nichts kaputt. Wir machen keine Intervention, sondern wir zeichnen sowieso vorhandene natürliche Signale auf. Deswegen ist es oft einfach zu erklären, warum wir das machen wollen und dass da kein Schaden für den Patienten entsteht. Da gehen es so nicht darum, den Patienten zu überzeugen oder die Patientin, sondern dass wir übergeordnete Zentren, die eben die ethische Berechtigung beurteilen sollen, die Notwendigkeit klar machen. Und wenn man dort in die Beratung geht, wird auch viel von dem eigentlichen Forschungsprojekt nochmal geändert, weil man eben auf Dinge aufmerksam gemacht wird, die einem vorher vielleicht gar nicht so klar waren. Man versucht da in die Patientenperspektive zu gehen. Was macht es denn aus mir, wenn ich eigentlich krank bin an einer durchaus lebensbedrohlichen Erkrankung mitunter? Und dann kommen erstmal 4 Kamerasysteme, die auf mich gerichtet sind. Mehrfach am Tag kommt ein Arzt, will vielleicht noch eine zusätzliche Blutabnahme und muss 3 Mal am Tag irgendwelche Messungen durchführen. Habe ich überhaupt dafür Zeit und den Willen und die Kraft? Oder ist es so, dass mir das eher noch zusätzlich Angst macht? Und in dem Prozess befindet man sich dann meistens, wenn man die Idee schon hat und die Gelder beantragt hat, dann geht es darum, wie können wir das so umsetzen, dass es für den Patienten erträglich und auch nachvollziehbar erscheint, was wir machen. Wenn das geschafft ist und die regulatorischen Notwendigkeiten oder Beschränkungen, die eben da sind, erfüllt sind, dann kommt man in den eigentlichen Umsetzungsprozess. Und da bin ich jetzt und Herr Lücken auch in einer Situation, wo wir nicht mehr direkt unbedingt am Patienten arbeiten. Wir klären die Patienten auf, wir erklären, was wir machen wollen und wir holen uns das Einverständnis. Die eigentliche Durchführung der Messung wird aber dann auch wieder von Kollegen meistens durchgeführt, weil ich im Arbeitsalltag 4 Tage die Woche eigentlich im Operationssaal stehe und der Herr Lücken ist in seinem Labor und kann bei vielen Messungen gar nicht präsent sein. Das heißt, nach dieser engen Phase, wo wir sehr intensiv miteinander arbeiten, müssen wir die Arbeit auf weitere Köpfe verteilen, die vertrauensvoll und mit guter Qualität arbeiten, wo wir wissen, dass die Daten, die erhoben werden, auch eine gute Qualität haben. Und wenn dieser Prozess dann wiederum geschafft ist, dann geht es an die eigentliche Analyse. Und parallel hat Herr Lücken an Algorithmen gearbeitet, an Messsystemen, die er erstellt hat, was er bestimmt gleich noch ausführen sollte, wo wir schauen, was haben wir denn jetzt eigentlich gemessen? Sehen wir das, was wir uns erhofft haben? Und was kann man damit anfangen? Und als Endergebnis steht an den meisten dieser Forschungsprozesse dann, dass wir eine Zusammenfassung oder idealerweise mehrere wissenschaftliche Zusammenfassungen als Originalpublikation in den entsprechenden Fachzeitschriften publizieren und auch auf Forschungstagungen vorstellen und dort auch dann hart teilweise in die Diskussion gehen mit anderen. Ist das denn notwendig? Ist das jetzt eine Überdiagnostik und Therapie? Das ist bei Ärzten immer wieder ein häufiges Thema. Also ist zu viel auch manchmal schlecht oder ist es wirklich sinnvoll, was man da macht? Manchmal sprechen die Ergebnisse ganz klar für sich und manchmal ist es auch dort wieder so, dass man eben seinen Fachkollegen neue Wege aufzeigen muss. Die künstliche Intelligenz ist so ein klassisches Beispiel, wo vor 15 Jahren mal irgendwie auf ersten Kongressen rumgegeistert ist. Dann vor 10 Jahren haben plötzlich viele, sind auf den Zug aufgesprungen und es kam aber eine Weile lang nicht vom Platz und seit letzten November durch die generative KI von ChatGPT und anderen Sprachmodellen sieht man erstmal die Möglichkeiten, was es da überhaupt gibt. Und die ist, glaube ich, uns auch schon vor ein paar Jahren klar geworden, dass diese Menge an Daten eben weitere Unterstützung notwendig hat. Gleichzeitig immer mit dem Hintergedanken oder der Furcht, dass man Dinge auch aus der Hand gibt. Und diese ganzen Aspekte und wahrscheinlich noch viel mehr spielen bei diesem Forschungsprozess eine Rolle. Und man muss sich jetzt diese Zeitspanne, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die beträgt durchaus mehrere Jahre. Und geht auch mit vielen Rückschlägen einher. Es gibt öfters die Situation, dass nachts um 11 der Herr Lügen noch von mir eine Nachricht kriegt und er antwortet mir danach noch, weil es wieder ein Problem gibt und mir in dem Moment gar keine Lösung parat haben, sondern denken, oh, da ist was, da muss man drauf reagieren, möglichst schnell. Meistens ist es noch in der Planungsphase, nicht wenn wir es dann durchführen, sondern in der Planungsphase, wo es manchmal hoffnungslos aussieht, dass es nicht weitergeht, weil es ein technisches Problem gibt, weil es ein regulatorisches Problem gibt. Und man muss dann Lösungen finden. Also ich glaube, ein wichtiger Teil für mich jetzt als Arzt ist, dass ich eben mit offenem Auge durch meinen Klinikalltag gehe und schaue, wo gibt's was, wo ich mir noch andere oder bessere Lösungen vorstellen kann, wo gibt's was, wo man eben noch nicht messen kann. Und durch meinen Hintergrund oder den Austausch mit Herrn Lügen und anderen Ingenieuren weiß ich eben, was technisch möglich ist. Das nächste ist, mit sehr vielen Rückschlägen umzugehen und Lösungen zu finden. Und ganz am Ende kommt dann vielleicht ein wichtiger Schritt nach vorne, an dem man mitgearbeitet hat. Und das ist dann eigentlich das schöne Gefühl, wenn man weiß, dass man praktisch von der Idee bis zum Endergebnis alles begleitet hat und es durchaus dann erfolgreich war. Ja.
Ja, absolut. Ach, also diese Rückschläge, ich finde es ganz schön, viele bezeichnen das auch als Scheitern in der Wissenschaft und kann man darüber reden oder nicht. Ich habe mal hier oben im Norden ein Projekt junger DoktorandInnen mitverfolgt und es war sehr, sehr lustig. Es war quasi eine ähnliche Konstellation. Es gab Medizin-DoktorandInnen und IngenieurInnen auf der anderen Seite und es war irgendwie, der Konsens war da, naja, aber das ist halt sozusagen der Spirit of Forschung. Das macht das Ganze prickelnd, manchmal natürlich herausfordernd, aber gerade in der Kombination, dass man in den allerseltensten Fällen da alleine durch muss, sondern immer mit einem Team, kann man sich auch gut auffangen und dann löst man quasi das nächste Rätsel zusammen. Und so wird es immer in der Forschung weitere Fragestellungen geben, weil man immer irgendwie feststellt, okay, der erste Weg, den wir uns gedacht haben, der geht jetzt halt nicht auf. Wie könnte der zweite, dritte, vierte sein? Und dabei kommen vielleicht sogar Erkenntnisse, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, die dann wieder neue Fragen aufwerfen. Also ich fand es ganz schön zu beobachten. Es gibt auch andere Fachbereiche, meine Fachbereiche beispielsweise. Da ist es gar nicht so üblich, in einem größeren Forschungskollektiv unterwegs zu sein. Und da ist man dann doch öfter auch mal alleine mit solchen Rückschlägen. Also ich kann das verstehen, wie frustrierend das dann um 11 Uhr abends ist. Aber es ist, glaube ich, richtig schön, dass Sie dann eben Herrn Lücken eine Mail schreiben können und Herr Lücken darauf reagiert und Sie sich zu zweit mit den Rückschlägen dann haben. So, Herr Lücken, ich würde vorschlagen, Herr Zink hat erwähnt, Sie hatten jetzt kürzlich 2, 3 größere Projekte. Vielleicht haben Sie ja Lust, an Beispiel eines dieser Projekte zu beschreiben, was dann passiert, wenn wir Ihren Forschungsalltag uns angucken.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich fange mal an mit dem ersten Projekt, wo wir uns so ein bisschen kennengelernt haben und auch gleich mal so ein bisschen abgetastet haben, was man ja auch mal am Anfang eines Projektes gerne macht, um ein bisschen herauszufinden, in welche Richtung das Projekt dann überhaupt laufen kann. Da ging es um ein größeres Projekt, was der Herr Zink schon vor einigen Jahren durchgeführt hat, eine größere Studie. Da ging es eben genau um die Detektion von VO-Flimmern. Ich denke mal, da kann Herr Zink gleich noch ein bisschen ausführlicher zu referieren. Ich versuche das jetzt mal möglichst kurz zu halten. Ziel der Studie war es, mit einem EKG-Stick, das heißt ein im Prinzip etwas größerer Stift ist, was 2 Elektroden an beiden Seiten hat, den man 1 Minute lang in den Händen hält und der einem dann ausspuckt, ob ein VO-Flimmern vorliegt oder nicht. Das ist das Studien-Setup gewesen, mehr oder weniger. Und da ging es jetzt darum, in Apotheken reinzugehen und an Kundinnen und Kunden mit älter als 65 Jahre, glaube ich, war das, ja, zu messen.
Nicken von Herrn Zink.
Genau. Zu messen und zu untersuchen, wie viele der Kundinnen und Kunden dann eben VO-Flimmern haben, beziehungsweise im Verdacht liegen, VO-Flimmern zu haben. Die Daten, die wurden dann anschließend nochmal untersucht von dem Team von Herrn Zink. Die Datensätze, die lagen dann nur eben vor und sind komplett ausgewertet gewesen. Und mit diesem Datensatz kam Herzing dann irgendwann auf mich zu und ja, mit der Frage eigentlich, ob wir aus den Daten, die wir dann vorliegen haben, noch etwas mehr gewinnen können als nur die Diagnose oder die Einschätzung, vor Flimmern vorhanden oder nicht. Und da ging es jetzt in erster Linie mal darum zu untersuchen, wie die Signalqualität eigentlich ist bei diesem EKG-Stick, weil die Signalqualität eben auch viel dazu beiträgt, ob eine diagnostische Einordnung fehlschlägt oder eben nicht. Das heißt, gerade bei Vorflimmern kann es schnell dazu führen, dass im EKG-Signal Schläge, Herzschläge erkannt werden, wo eigentlich keine Herzschläge sind. Dadurch, dass das Rauschen einfach so groß ist, dass es die Herzschläge schon ja, im Prinzip überspielt. Da haben wir angesetzt. Das war im Prinzip unser erstes Projekt, das wir durchgeführt haben, da einen Algorithmus zu entwickeln und zu implementieren, der eine automatische Signalqualitätsbeurteilung vornimmt und das dann eben zu vergleichen mit dem Outcome der kardiologischen Untersuchung oder der kardiologischen Einordnung. Was dabei rausgekommen ist bei dem Projekt beispielsweise, das wäre jetzt so eine Geschichte, die aus einer bestehenden Forschungsfrage eben eine neue Forschungsfrage aufwirft, ist, dass die Hardware, die im Stick verwendet wurde, dazu führt, dass die Signalform des Signals nicht mehr dem entspricht, was ein Kardiologe eigentlich gewöhnt ist. Das heißt, dieses sehr saubere EKG-Signal, was man so aus einem Patientenmonitor kennt, aus so einer Arztserie, so sieht es eben leider lange nicht aus. Im Gegenteil ist die Signalmorphologie, die wir auch im Studium durchaus kennenlernen, das heißt die Kombination aus P-Welle, falls vorhanden, QRS-Komplex und T-Welle, das sind so die typischen Merkmale in dem EKG, die ist da eben gar nicht mehr vorhanden, beziehungsweise die ist leicht verändert, sagen wir mal, durch die Eigenschaften, die dieser EKG-Stick eben mit sich bringt. Und da war dann die nächste Frage, ob wir diese Signalmorphologie rekonstruieren können aus dem EKG-Signal. Also ob wir nicht nur eine Diagnostik zulassen können, Vorhofflimmern oder eben kein Vorhofflimmern, sondern ob wir darüber hinaus noch weitere Ableitungen aus dem EKG-Signal vornehmen können. Das war eben eine Frage, die daraus entstanden ist. Und da gehe ich, glaube ich, nochmal eben einen kurzen Schritt zurück zu dem, was der Zink gerade schon erzählt hat oder was gerade schon so ein bisschen angeklungen ist. Also ich glaube, diese alltägliche Forschungsarbeit, die wir durchführen, das ist eher weniger das, was man sich oder was ich mir auch früher vorgestellt habe, was Forschungsarbeit eigentlich mit sich bringt. Das ist mehr noch ein Optimieren in verschiedene Richtungen, was die Wünsche bzw. die Bedarfe der unterschiedlichen Parteien angeht. Weil es da häufig, wie es jetzt bei uns der Fall ist, dass entweder der Mediziner mit einer Idee auf uns zukommt und sagt, könnt ihr uns nicht hier unterstützen, auf diesem Gebiet unterstützen, wir wünschen uns das und das und das, meinetwegen jetzt die Signalqualitätsbeurteilung, kriegt ihr das hin oder könnt ihr das machen, könnt uns aber helfen. Dann ist das eher die Ansprüche, die Wünsche der medizinischen Seite. Es kommt aber genauso gut vor, dass wir auf der technischen Seite sagen, wir haben hier eine ganz tolle Messmethode und überlegen, das jetzt in irgendeine klinische Anwendung zu bringen und suchen uns dann klinische Partner und gehen dann zu unterschiedlichen Kliniken, mit denen wir kooperieren und fragen von unserer Seite aus, wir haben hier eine Messmethode, wäre es nicht möglich, dass ihr das bei euch mal ausprobiert oder integriert irgendwo? Und so ist das erstmal zwischen den Partnern ein bisschen optimieren bzw. verifizieren, welche Wünsche denn überhaupt implementiert werden können und was dann doch eher unrealistischer ist auf beiden Seiten. Und darüber hinaus kommt es dann eben, wenn man sich da erstmal klar geworden ist und auch wenn man da erstmal die gleiche Sprache gefunden hat, denn Mediziner und Ingenieure sprechen auch mal nicht unbedingt die gleiche Sprache. Das heißt, auch da muss man sich erstmal in der Kommunikation klar werden. Wenn man das geschafft hat, dann geht es den nächsten Schritt dahin, dass man die unterschiedlichen Institutionen, die noch daran beteiligt sind, dass man erstmal dahin kommt, eine Studie durchführen zu können, dass man die dann eben auch überzeugt und auch dahingehend das Studiendesign oder seine Idee nochmal optimiert, sodass eben alle Parteien letztendlich damit übereinkommen, dass man seine Studie so durchführen kann, wie man sich das gerne wünscht, beziehungsweise dass man die Studienfrage oder die Forschungsfrage überhaupt beantworten kann. Das ist so ein bisschen der, hört sich sehr abstrakt an, aber das ist so ein bisschen der hauptsächliche Teil der Arbeit, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen. Und der schöne Teil der Arbeit, das ist dann tatsächlich, wenn ich mich nochmal damit beschäftigen darf, wirklich Signalverarbeitung zu machen, meinetwegen, oder auch mal eine Schaltung zu designen oder Ähnliches. Also das sind dann leider die Anteile der Arbeit, die etwas weniger werden mit der Zeit oder weniger geworden sind, mit der man sich aber doch immer noch gerne beschäftigt zwischendurch.
Ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss für die erste Folge, weil wir haben uns jetzt quasi mal eine Forschung zu Beginn ihrer gemeinsamen Zeit angeschaut und dann gucken wir uns in der nächsten Folge mal aktuelle Forschungen an, aktuelle Projekte und wie überhaupt der Stand jetzt ist und vielleicht auch gerne, was Sie in Aachen so für Möglichkeiten oder Methoden haben, um Ihr gemeinsames Wörterbuch zu verfeinern und die Kommunikation zu verbessern. Ich habe da auch jetzt hier schon im Podcast verschiedene Ansätze gehört, was unterschiedliche Standorte dann gerne machen, um MedizinerInnen und IngenieurInnen zusammenzubekommen. Und wir schauen uns natürlich an, wie sieht es in Zukunft aus? Was haben Sie vielleicht für Visionen? Was steht in den nächsten 3-4 Jahren noch so an? Ich bedanke mich auf jeden Fall für heute und freue mich dann auf in 2 Wochen. Und für all unsere ZuhörerInnen gilt natürlich wie immer, kommentiert gerne, bewertet gerne diese Podcast-Folge. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne an die Experten auch direkt wenden. Die Kontaktdaten kommen in die Shownotes. Und wenn ihr aber Fragen an VDE DGBMT habt, auch da findet ihr alles in den Shownotes. Wenn ihr euch denkt, okay, Fragen habe ich nicht, aber das, was Herr Zink und Herr Lüken erzählt haben, das finde ich großartig und Aachen könnte mein Standort sein, dann scheut euch nicht und schreibt auch das gerne den beiden. Und dann freue ich mich, euch alle in 2 Wochen wieder zu hören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.